Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Heute mit Klaus Röck und einem Thema, das vor 50 Jahren die Weltöffentlichkeit bewegte. Das Jahr 1968 machte nämlich nicht nur im Westen Epoche, sondern auch im Osten. Während in Westdeutschland, Frankreich und anderen Ländern Studenten auf den Straßen unter anderem eine Modernisierung der Gesellschaft forderten, ging es in der Tschechoslowakei um mehr. Dort begehrte nicht nur die Bevölkerung auf gegen das alte kommunistische System, die neue politische Führung des Staates tat es selbst. Ein paar mutige Reformer um den charismatischen Politiker Alexander Dubček wagten, das sowjetische System in Frage zu stellen. Sie träumten von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Die übrigen Machthaber im Ostblock reagierten brutal. In der Nacht vom 20. auf den 21. August überfielen schwer bewaffnete Truppen des Warschauer Paktes die CSSR. Die friedliche Revolution wurde in den folgenden Wochen und Monaten gewaltsam niedergeschlagen. Dramatische Bilder gingen um die Welt. 500.000 Soldaten und mehr als 6.000 Panzer auf der einen Seite, Millionen unbewaffnete Tschechen und Slowaken auf der anderen. Bis Ende des Jahres kamen mehr als 100 Zivilisten ums Leben, etwa 500 wurden verletzt, viele davon schwer. Der Traum von etwas mehr Freiheit endete blutig. Ljudmila Rakušanová hat den Prager Frühling und dessen Niederschlagung selbst als junge Frau erlebt. Die tschechische Journalistin wohnt in Prag und ist uns jetzt zugeschaltet. Frau Rakušanová, herzlich willkommen bei Klassik à la carte. Dobrý den.
Dobrý den.
Wenn ich Sie bitte, ein Gefühl zu beschreiben, das in diesen dramatischen Wochen vor 50 Jahren in Ihrer Heimat vorherrschte, welches Gefühl ist das?
Es ist ein Gefühl der absoluten Ohnmacht und eines Schocks und natürlich auch Unverständnisses, was das soll, weil in der Tschechoslowakei gab es damals bestimmt keine Kontrarevolution, wie das Brezhnev and Co. geschildert haben. Und man versuchte vorerst, die Soldaten zu überzeugen, dass hier nichts Unrechtes passiert, nichts, was sie hätten löschen müssen, kein Brand, der sich jetzt ausbreiten würde, auch auf andere Ostblockländer. Und vor allem nichts, was von Westen angezettelt werden würde. Weil das war auch der Vorwurf, dass das alles vom Westen gesteuert wird.
Das war ja tatsächlich die größte militärische Operation seit dem Zweiten Weltkrieg mit Divisionen und lauter schwer bewaffneten und dann diese jungen Menschen, die scharfe Munition hatten, die ja auch geschossen haben. Es gab ja viele Tote auch im Prager Frühling. Es war eine ganz merkwürdige Situation und wahrscheinlich für Sie als damals 20-Jährige sehr beunruhigend.
Ja, ich war zu der Zeit, als es passiert ist, nicht direkt in Prag. Ich war in meiner Geburtsstadt Budweis, weil es Ferien gab. Und ich war halt zu Hause. Meine Mutter weckte mich in der Früh, hat geweint und immer nur gestammelt, wir sind besetzt, schon wieder sind wir besetzt, weil sie ja den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Und ich habe mir gedacht, ja, was soll das? Also, weil es 5 Uhr in der Früh war und ich war ja noch verschlafen. Und die hat mir dann klargemacht, dass das die Russen sind, nicht die Deutschen. Wir sind dann beide rausgegangen auf die Straßen, auf den Budweiser Platz, sind mit den Transistorradios am Ohr rumgelaufen mit vielen anderen Menschen. Also das war, die Straßen waren voll von Leuten, die sich absolut ratlos fühlten. Ich bin mir dann vorgekommen, ich bin aus einem schlechten Traum erwacht.
Ein schlechter Traum, den Ljudmila Rakušanová damals erlebte, vor 50 Jahren in der GSSR. Wir wollen gleich über diesen Traum, die Folgen, noch mit ihr sprechen. Sie haben sich ja eine Musik für diese Sendung gewünscht. Und wir beginnen gleich mit der heimlichen Hymne des Prager Frühlings. Das haben Sie damals auch gehört mit Ihren Freunden, dem Gebet für Marta, Modlitba pro Martu.
Navrátí.
Modlitba pro Martu, ein Gebet für Marta, gesungen von Marta Kubišová. Auch diese tschechische Künstlerin zählte, wie viele andere, zu den Unterstützern der Reformbewegung. Und ich möchte natürlich jetzt von unserem Gast Ludmila Rakušanová hören, worum geht es in diesem Stück?
Ja, es ist ein Stück, das über Frieden spricht, nämlich dass Frieden mit diesem Land zusammen sein soll und dass Neid, Angst und Ärger vergehen mögen. Und ja, das ist ein wunderschönes Stück. Bestimmt gibt es das auch im Deutschen. Man kann das im Internet bestimmt nachlesen.
Was mich wundert, ist, dass es als Gebet betitelt ist. Denn damals wurde ja nicht so furchtbar viel gebetet, glaube ich, in der GSSR. Stimmt das?
Ja, aber wissen Sie, das ist eher eine Metapher. Sie singt da, dass ihr Gebet erhört werden soll und dass sie eben darum bittet, dass alle diese Dinge vergehen, also diese negativen.
Das war natürlich auch ganz schön provozierend für die, sagen wir mal, strammen Kommunisten, die Konservativen damals in der GSSR. Und Marta Kubišová musste ja auch dafür büßen. Sie hat, glaube ich, später Auftrittsverbot bekommen.
Ja, sie war sehr populär, hat auch so nationale Preise gewonnen für die beste Popsängerin. Und dann durfte sie halt, was weiß ich, fast 20 Jahre nicht mehr auftreten.
Ludmila Rakušanová, welchen Preis mussten Sie selbst eigentlich für Ihr politisches Engagement zahlen? Sie haben 68 in Prag studiert. Sie waren ja damals noch sehr jung.
Ich war 21 Jahre alt und war im sechsten Semester. Und dann, als es passiert ist, also ich habe nur das gemacht, was viele Studenten auch gemacht haben, nämlich, dass man zu den Veranstaltungen ging und diskutierte mit den Politikern und so weiter. Und dann wurde dieses Manifest 2000 Worte verfasst von Ludwig Vaculík. Und diese Manifest haben also angesehene Leute unterschrieben, so Intellektuelle und Künstler, und dann wurde das zur Unterschrift ausgelegt für Bürger, und das habe ich unterschrieben, ja.
Was stand in diesem Text drin?
In diesem Text stand nur eigentlich drin für heutige Begriffe etwas ganz Harmloses, und zwar, dass die Reformen zu scheitern beginnen an den Parteistrukturen und dass die Menschen den Kommunisten helfen sollten, diese Reformen durchzusetzen. Und die einzige Forderung, da war keine Forderung, aber so ein Vorschlag von Vaculík, wenn man feststellt, dass um ihn drumherum etwas ist, was besser werden könnte, dass man halt Kommissionen einberuft und so Bürgerkommissionen, die dann das zusammenfassen, aufschreiben und den Kommunisten, also der Regierung, zurückschicken. Und das war alles. Und das wurde interpretiert als ein Aufruf zur Anarchie.
Das Besondere am Prager Frühling war ja, dass es eine Reform von oben war. Also Dubček und die anderen Reformer waren ja selbst führende Kommunisten. Dubček war selbst der Parteichef in der GSSR. Aber er wollte halt einen anderen Sozialismus haben. Es ging um eine grundlegende Demokratisierung der Gesellschaft. Es ging um die Aufarbeitung der Verbrechen des Stalinismus, die natürlich auch in der GSSR geschehen waren. Es ging um das Ende der Zensur. Das hat er ja tatsächlich auch durchgeführt, dass er die Zensur aufgehoben hat, was zu einem Aufblühen von Medien und auch des Kulturlebens führte. Wie realistisch fanden Sie und Ihre Freunde damals, dass die Reformkommunisten um Dubček mit ihren Forderungen nach einer Liberalisierung der Gesellschaft, des Systems auch wirklich Erfolg haben könnten, dauerhaft?
Ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich so gewollt haben, wie sich das entwickelte. Das hat sich nämlich entwickelt in einem rasenden Tempo. Allein der Antritt von Dubček zur Parteisekretär, das war gar nicht so beachtet, weil man hat zuerst gedacht, ja, da ist irgendein Wechsel an der Spitze, wie das halt üblich ist. Erst nach und nach, wenn sich herausgestellt hat, dass sie diesmal das doch ihren Reden nach ernster meinen als sonst, hat sich die Gesellschaft angefangen zu entwickeln in eine Art und Weise, die wirklich einer Straßenbahn glich, die den Berg runterrast und keine Bremsen mehr hat.
Ja. Man muss dazu sagen, der Wechsel kam selbst für Dubček ziemlich überraschend. Er war Anfang 68 zum Parteichef gewählt worden und hatte nicht selbst damit offenbar gerechnet. Er war Slowake. Die Tschechen hatten in der Regel das Sagen. Sein Vorgänger Novotný war Tscheche. Und er hatte selbst überhaupt kein Gefühl dafür, dass die ihn wirklich als Slowaken wählen könnten. Und dann ist es passiert.
Ja, aber das ist nur deswegen passiert, weil er ein Kompromisskandidat war zwischen den Reformern und den Hardlinern. Und der war halt grundanständiger Mensch. Das war schon ungewöhnlich.
Ein ehrbarer Kommunist, sagte man.
Ja,
damals.
War Kommunist und sogar hatte er seine Kindheit in der Sowjetunion verbracht und hatte wirklich eine innige Beziehung. Hat also die russische Führung oder die sowjetische Führung als Freunde betrachtet und hat gemeint, er wird's meistern irgendwie. Aber also der war dann zum Beispiel, als die Invasion stattfand, seine ersten Worte waren, wie konnten Sie mir das antun? Also da spiegelt sich das Verhältnis sehr genau.
Also eine Reform von oben, die aber von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wurde.
Ja, aber die wurde dann gesteuert und meiner Meinung nach wurde die Richtung angeschlagen. Es ging nicht so sehr der Bevölkerung, beziehungsweise vor allem der jungen Generation, Studenten, ging es nicht darum, unbedingt den Kommunismus zu reformieren oder den Sozialismus zu reformieren. Wir wollten einfach in freiem Land leben, selbstbestimmtes Leben führen, ohne die Vormundschaft der Partei, ohne dass sich die Partei in tägliches Leben einmischt. Und gerade junge Leute, gerade die Studenten waren sehr progressiv damals. Die wollten wirklich eher nach dem Vorbild der Ersten Republik, der Zwischenkriegszeit, der Tschechoslowakei eine vollblutige Demokratie einführen.
Ludmila Rakušanová, Sie sind ja selbst damals dann in den Westen gegangen, weil Sie in der CSSR nicht mehr leben wollten. Und zwar mit Ihrem späteren Mann sind Sie geflohen. Wie genau lief diese Flucht ab?
Die lief ganz geordnet ab. Ich habe mein Studium für ein Jahr unterbrochen und dann haben wir einen Pass schon gehabt vorher und da haben wir uns ein Visum geben lassen. Nach Frankreich wollten wir damals mit Transit über Deutschland. Und wie gesagt, wir sind mit dem Zug weggefahren, das ging. So konnte man aus der Tschechoslowakei rauskommen, praktisch fast ein Jahr nach dem Einmarsch. Die Grenze wurde erst 1969 geschlossen im Herbst.
Die Nummer 2 aus den slawischen Tänzen Opus 72 von Antonín Dvořák. Sie hören Klassik à la carte auf NDR Kultur. Unser Gast heute ist die tschechische Journalistin Ludmila Rakušanová. Vor 50 Jahren hat sie den Prager Frühling selbst miterlebt. Frau Rakušanová, viele kulturinteressierte Menschen im Westen sind mit dem Prager Frühling in den 80er Jahren entweder zum ersten Mal oder erneut in Berührung gekommen durch den berühmten Roman ihres Landsmanns Milan Kundera, Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Es gibt auch eine Kinoverfilmung. Wie realistisch ist das Bild, das Kundera in diesem Buch von den Verhältnissen in der CSSR anno 1968 zeichnet?
Eigentlich ist es meiner Meinung nach schon realistisch, weil es die Emotionen widerspiegelt, die es damals gab und die Atmosphäre sehr gut wiedergibt, ja.
Kundera selbst gehörte ja auch zu den Abweichlern, zu den Unterstützern der Reformen, ist selbst als solcher in Erscheinung getreten und musste dann auch ins Exil gehen, genau wie Sie.
Ja, er ging ins Exil. Und ob er musste, sei dahingestellt, weil viele Kollegen in ähnlicher Situation wie er sind geblieben. Siehe Václav Havel zum Beispiel.
Im Mittelpunkt dieses berühmten Romans steht ja die Liebesbeziehung zwischen dem Arzt Tomasz und der Kellnerin Teresa. Teresa dokumentiert die Niederschlagung des Prager Frühlings als Fotoreporterin und findet so zu ihrer eigentlichen Bestimmung. Gab es eigentlich viele von diesen Menschen, die durch den zivilen Widerstand gegen die Besatzer zu sich selbst gefunden haben, die, sagen wir mal, dadurch ein Gefühl entwickelten für die wirklich wichtigen Dinge im Leben?
Wenn das so war, dann mussten diese Leute in der Zeit danach, falls sie in der Tschechoslowakei geblieben sind, sehr gelitten haben. Ich meine jetzt innerlich, weil es war gar nicht leicht, in der Zeit der sogenannten Normalisierung sich damit abzufinden, was von einem verlangt worden ist. Ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Meine Mutter war Arbeiterin. Nach einem Arbeitsunfall war sie in ihrem Betrieb an der Pförte beschäftigt, weil sie teilbehindert war. Und selbst sie musste vor einer Betriebskommission sich die Frage gefallen lassen, auf die Frage antworten, was sie von dem Einmarsch der Warschau-Paktstaaten hält und wie sie dazu steht. Und sie machte das auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich viele gemacht haben, nämlich, dass sie gesagt hat, ach, lassen Sie mich mit der Politik in Ruhe, ich verstehe davon nichts, ja, es war wahrscheinlich schon recht, wenn die gekommen sind. Aber das brach den Leuten flächendeckend Rückgrat und meiner Meinung nach gibt es die Folgen bis heute, nämlich das Gefühl der bürgerlichen Ohnmacht.
Es war ja damals tatsächlich so, als der Prager Frühling gewaltsam niedergeschlagen wurde, kamen die alten, eher stalinistisch geprägten Kommunisten wieder ans Ruder und dann wurden die anderen abgestraft, die für die Reformen waren. Also auch in dem Roman, dieser Tomasz ist ja Arzt, der wird dann Fensterputzer irgendwann und das war ja, glaube ich, damals gar kein ganz untypisches Schicksal.
Das war im Gegenteil sehr typisch für die Leute, die aus der Partei als Reformer oder als, wenn sie halt nicht sich wenden wollten, wenn sie nämlich nicht akzeptieren wollten, dass das jetzt alles anderes wird, dann diese Leute wurden in dem Sinne abgestraft, dass sie als normale Arbeiter arbeiten mussten. Ich weiß, dass dieses Schicksal sehr schwer war. Also mein Vater ist im Gefängnis gewesen in den 50er Jahren als politischer Gefangene. Und ich weiß, dass er unter der Lupe war und ständig beobachtet, als er dann auf Bewährung entlassen worden ist in den 60er Jahren.
Und Dubček selbst ist, glaube ich, in der Forstverwaltung als Arbeiter in der Slowakei gelandet und hat da lange Jahre seinen Lebensunterhalt bestritten später.
Ja, aber vorher war er noch als Botschafter in der Türkei. Und dann kam er aber wieder zurück und war dann in der Nationalversammlung der Chef und unterschrieb im August 1969 ein Gesetz, dass man die Leute, die auf die Straßen gingen und seinen Namen gerufen haben, dass man die verhaften kann.
Unglaublich.
Und erst dann wurde er zum Arbeiter. Also das nicht einmal das hat gereicht den damaligen kommunistischen Führern.
Ludmila Rakuschanova, welchen Preis haben Sie eigentlich bezahlt dafür, dass Sie sich als junge Frau zu den Reformern bekannt haben?
Wir sind dann weg, weil mein Mann das unbedingt wollte, weil er außer sich war vor Wut, dass wir uns nicht gewehrt haben gegen diese Invasion, dass nicht einmal ein einziger Flugzeug abgeschossen worden ist, obwohl diese Flugzeuge in der Nacht ohne Erkennungszeichen und absolut anonym gelandet sind auf dem Prager Flughafen. Das konnte er nicht begreifen, wollte weg unbedingt und ich habe mir gedacht, dass ich ihn nicht verlieren will und bin praktisch, das habe ich immer gesagt, aus Liebe weggegangen. Aber innerlich habe ich mir damals vorgekommen wie die sprichwörtliche Ratte, die das singende Schiff verlässt. Dann aber ist mir klar geworden, dass diese Entscheidung eigentlich richtig war. Der Preis, den ich dafür gezahlt habe, war, dass ich meine Mutter lange Jahre nicht sehen konnte, praktisch bis zu ihrem Tod und dann auch nicht zu ihrem Begräbnis durfte.
Was hätte denn Gewalt genutzt? Die Tschechen hätten doch keine Chance gehabt und die Slowaken bei dieser Übermacht 500.000 Soldaten, 6.000 Panzer.
Es wäre zumindest ein Zeichen, ein Symbol dessen, dass sich die Leute nicht damit zufrieden geben, dass man die überredet oder dass man halt, also ein Zeichen des Widerstands, also wirklich Für die Nation wäre das schon wichtig, glaube ich. Weil so sah es so aus, als würden die Tschechen mit sich machen lassen und die Slowaken, was die Obrigkeit will.
Aber hätten sie irgendeine Chance gehabt bei dieser Übermacht?
Nein.
Das wäre zu einem noch schlimmeren Blutvergießen gekommen.
Ja, das stimmt. Weil Blut wurde vergossen in dem Sinne, dass die wild um sich rumgeschossen haben, wenn sie das Gefühl hatten, dass jemand sie angreifen könnte oder sowas, obwohl die Leute das bestimmt nicht wollten. Zum Beispiel vor dem Prager Rundfunk wurden sie, weil sie das Gebäude stürmen wollten, haben sich dort versammelt, die Leute waren dort und wollten sie daran hindern. Und auf der gegenüberliegenden Seite waren Häuser und aus dieser Häuserfront, die Leute, die dort gewohnt haben, haben sich rausgelehnt aus den Fenstern und die Soldaten haben in die Wohnungen geschossen. Und die Leute, also die Wohnungen sind in Brand geraten und die Leute in Panik sprangen sie runter vom dritten Stock oder so. Diese Opfer sind natürlich die Zellen auch als Opfer, aber das ist was völlig anderes, als wenn man im Kampf sterben würde, glaube ich.
Frau Rakuschanova, Sie haben sich für diese Sendung ein weiteres tschechisches Lied gewünscht, das 1968 in der CSSR eine besondere Rolle spielte. Übersetzt heißt der Titel »Brüderchen, schließ die Tür«. Worum geht es in dem Text und warum ist der Sänger Karel Krill damit berühmt geworden?
Karel Krill war schon 2 Jahre vorher bekannt als Protestsänger bzw. ein Liedermacher, der Protestlieder macht und sehr großen Einklang damit hat. In diesem Lied geht es darum, Brüderchen, schließ die Tür, diese Nacht wird nicht kurz sein. Und die Nacht, damit ist gemeint das, was kommt, also diese Unterjochung nach der Invasion.
Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka, zavírej.
Bratřičku, servirej, vratka. Brüderchen, schließ die Tür. Ein Lied von Karel Krill. Gewünscht hatte sich unser Gast, die tschechische Journalistin Ludmila Rakuschanova. Frau Rakuschanova, viele Künstler, die wie Krill für einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz eintraten, wurden ja nach der Niederschlagung der Reformbewegung bestraft. Es gab Berufsverbote, manche gingen ins Exil, wie Sie selbst. Wissen Sie, was aus Krill geworden ist?
Ja, das weiß ich sehr gut. Der ist auch ins Exil gegangen, gleich 69, glaube ich, und ist dann in Radio Freies Europa in München gegangen, in der tschechoslowakischen Sendung aufgetreten, also in der Redaktion, und hat da eine Musiksendung gemacht. Und seine Lieder wurden auf diese Weise verbreitet in der Tschechoslowakei. Und auch im Ausland, also im Exil, wurden seine Platten gedruckt und sie dann in die Tschechoslowakei geschmuggelt. Und Karel Krill wurde dadurch wahnsinnig berühmt. Seine Lieder in den 80er Jahren vor allem wurden gesungen von jungen Leuten am Lagerfeuer und die wussten überhaupt nicht, dass das also keine Volkslieder sind. Also dermaßen verbreitet war das.
Sie selbst sind ja auch bei Radio Freies Europa untergekommen als Redakteurin.
Ja.
Was war das für ein Sender damals? Warum war das so eine Anlaufstelle zum Beispiel für Dissidenten aus der Tschechoslowakei?
Das war eine freie Stimme, die aus dem Westen berichtete, die normale journalistische Arbeit machte. Aber schon das war verglichen mit der Propaganda, die dann für die Leute bestimmt war von Seite des offiziellen Rundfunks und offizieller Medien. Das allein war schon ein Wunder, eine Provokation. Und das war wichtig für die Menschen, weil sie ja durch die Propaganda schon dermaßen ermüdet waren, dass sie sich vielleicht manche dachten, mein Gott, ist das, was ich höre, das, was alle denken und bin ich derjenige, der hier ein bisschen fehl am Platz liegt und weiß, dass das nicht wahr ist. Und eben durch unsere Sendung hat er die Bestätigung bekommen, dass nicht er irre ist, sondern dass eben diese Propaganda lügt.
Dieser Sender wurde von den USA betrieben, soweit ich weiß, und hat ja in erster Linie gesendet in osteuropäischen Sprachen, um quasi eine Gegenposition zu liefern für die Propaganda, die in Osteuropa im Ostblock quasi vorherrschte. Stimmt das?
Ja.
Wie konnten Sie von München aus als Journalistin, die Sie ja waren, die Menschen in Ihrer Heimat auf diese Art unterstützen? Was hat das ausgelöst in zum Beispiel der GSSR?
Ich habe angefangen, Mitte der 70er Jahre in dem Rundfunk tätig zu werden, im Radio Freies Europa. Und ich wusste natürlich nicht, was die Leute, die ich anspreche, denken, wie sie das aufnehmen. Ich hatte einfach kein Feedback, weil in den 70er Jahren herrschte wirklich Totenstille. Es war eine, wie das genannt wurde, Biafra des Geistes.
Es war der Kalte Krieg.
Ja, aber aus der Tschechoslowakei kam einfach nichts. Es war wirklich Totenstille. Erst 1977 kam die Charta 77 dann aufs Licht und dann erst hat man diesen Feedback haben können. Aber ich wollte sagen, anfangs habe ich das einfach so gemacht, als Journalistin, die noch keine große Erfahrung hat, habe ich das so gemacht, dass ich mir mich vorstellte in der Situation, dass ich mich also da gesehen habe irgendwo in Tschechien und habe überlegt, was mich interessieren würde in so einer Situation. Das war zwar ein bisschen schizophren, aber es hat sich herausgestellt, dass ich damit richtig lag, weil dann in den 80er Jahren, als man dann viel mehr also Feedback bekam aus der Tschechoslowakei, habe ich festgestellt, dass meine Sendungen doch sehr aufmerksam verfolgt worden sind.
Wie gelang es eigentlich den Kommunisten, nach dem Prager Frühling für 20 Jahre beinahe nochmal das Rad zurückzudrehen?
Ja, das ist die Frage. Das war einerseits diese Rückgratbrechen, von dem ich schon gesprochen habe, aber andererseits hat man sie korrumpiert mit Konsumgütern, mit Zuwendungen. Damals hat man Anfang der 70er Jahre sind sehr starke Geburtsjahrgänge gekommen, weil die Familien, junge Familien hatten wahnsinnige Zuwendungen, Kindergeld, aber nicht nur das, also wirklich noch und noch Sachen. Und man wollte sich das Stillhalten des Volkes erkaufen. Und das ist denen wirklich im großen Umfang offensichtlich gelungen, weil in der Tschechoslowakei gab es verglichen mit Polen, mit Ungarn, aber vor allem auch mit der DDR im Jahr 89 praktisch bis zum diesem Novembertag, an dem die Studentenrevolution am 17. November auseinandergetrieben worden ist, brutal. Also hat man praktisch bis dahin nicht vermutet, dass sich da was regt. Außer natürlich der Dissidenten, aber das war eine Handvoll Menschen.
Der Anfang von Smetanas Moldau. Keine andere Musik aus Böhmen ist berühmter als diese. Ludmila Rakuschanova, lösen diese Klänge in Ihnen Heimatgefühle aus?
Ja, und ich hatte fast Tränen in den Augen.
Sie leben heute in Prag. Wann sind Sie wieder nach Tschechien zurückgekehrt?
Ich wurde 89 im Dezember vom Václav Havel gebeten, dass ich ja zurückkehren soll und im tschechischen Fernsehen auftreten soll. Und dann habe ich ihm geantwortet, erstens warum, weil das doch unsinnig ist, warum gerade ich? Und dann hat er gemeint, ja, ich soll schon kommen, und damit man mich sieht, weil meine Stimme war bekannt, aber nicht eben das Äußere. Und heute, ich habe mir das dann so im Kopf durchgehen lassen und mir ist klar geworden, dass damit dieses Vorstellen von Leuten, die sich engagiert haben für die Wende in der Tschechoslowakei, dass das wahrscheinlich für ihn wirklich wichtig war, dass die Leute sehen, wie die Leute ausschauen. Und Tatsache ist, dass in diese Sendung, das war Nachrichtensendung, wurde als erster interviewt Ota Schick. Ota Schick war Reformer, Wirtschaftsreformer, der auch in Exil war. Wirtschaftsreformer des Prager Frühlings, dann kam ich und dann kam Tomáš Baťa. Das ist der Inbegriff des Kapitalismus mit menschlichem Antlitz sozusagen. Das ist dieser berühmte Hersteller von Schuhen.
Da waren Sie ja in prominenter Gesellschaft, eingeladen von dem dichtenden Präsidenten.
Ja, und jetzt aber, der Clou kommt jetzt erst. Ich wurde dann angerufen nach dieser Sendung von einem Bekannten aus der Tschechoslowakei. Und der hat gesagt, als ich diese Sendung gesehen habe und dann noch der Tomáš Baťa als Letzte, also ich kniete nur noch vor dem Fernseher und habe ich mir gedacht, mein Gott, es ist doch wahr.
Wie denken denn Tschechen und Slowaken heute über den Prager Frühling? Wissen Sie das?
Ja, das ist ein Jammer. Weil die tun das ab, meistens, als irgendein Streit unter den Kommunisten da oben, dass die Leute dann ausbaden mussten. Und das ist etwas, was natürlich so nicht stimmt. Da geht die ganze bürgerliche Aufruhr verloren. Und meiner Meinung nach wird es, ohne dass man diese Normalisierung verarbeitet und darüber spricht, wird sich das nicht ändern.
Normalisierung nannte man den Prozess quasi der Rückführung wieder zu dem alten kommunistischen System. Das muss man noch erklären.
Ja, es war eher als...
Also die Restauration quasi.
Das war praktisch die Neuauflage eines Stalinismus unter anderen Bedingungen, in denen man die Leute nicht flächendeckend einsperrte, aber doch korrumpierte.
Gibt es denn in Ihrer Heimat Gedenkveranstaltungen zum 50. Jahrestag der Niederschlagung des Prager Frühlings?
Ja, jetzt im August natürlich schon Gedenkveranstaltungen, aber die ganze Zeit vorher hat man darüber so gut wie überhaupt nicht berichtet. Keine Diskussionen haben stattgefunden, kein historischer Kontext und vor allem keine Einbettung dieser Bewegung in dem europäischen Kontext. Und dieses korrespondiert sehr genau mit der Opferrolle, in der sich die Tschechen sehr wohl fühlen.
Wie kommt das dazu, dass sie sich da in dieser Opferrolle so wohl fühlen?
Wenn Sie ein bisschen sich näher beschäftigen mit der tschechischen Tradition, dann ist diese Opferrolle schon 300 Jahre alt. Das fängt mit der Schlacht auf dem Weißen Berg 1620. Und dazu fügt sich nahtlos eben die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkrieges und dann die Kommunisten. Und immer waren die Tschechen Opfer. Dann noch die Zerschlagung des Prager Frühlings durch die Invasion der sowjetischen Armee. Also das passt alles zusammen. Deswegen ist jetzt nur praktisch diese Invasion wichtig.
Ludmila Rakuschanova in Milan Kunderas Roman »Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins«. Wir sprachen vorhin schon mal kurz darüber. Da spielt Beethovens Streichquartett Opus 135 eine Rolle. Wir hören daraus den zweiten Satz. Das Hagen-Quartett spielte den zweiten Satz aus Ludwig van Beethovens Streichquartett Opus 135. Ludmila Rakoschanova, der letzte Satz dieses berühmten Quartetts trägt die Überschrift »Der schwer gefasste Entschluss«. Beethoven stellt darin motivisch die Frage »Muss es sein?« und die doppelte Antwort lautet »Es muss sein, es muss sein«. Frage an Sie, musste der Prager Frühling sein als frühe Vorstufe für die politische Wende von 1989?
Unterbewusst ganz bestimmt, aber jetzt ist die Frage, wann das der tschechischen Gesellschaft bewusst wird. Das wird dauern und bevor man diese kommunistische Vergangenheit wirklich nicht aufarbeitet, auch den Anteil der Bevölkerung und diese Kollaboration eben nach der Zerschlagung des Prager Frühlings, solange das nicht der Fall sein wird, wird das in Unterbewusstsein bleiben.
Das, was da 1968 passiert ist, wenn die Reformer sich durchgesetzt hätten, Dubček und Co., hätte das die Wende von 89 vorweggenommen, vielleicht vorwegnehmen können im gesamten Ostblock?
Das war die Sorge Ulbrichts in der früheren DDR und Gomulkas in Polen, dass eben das übergreifen könnte. Und in Polen gab es damals schon eine studentische Bewegung, die dann aber sich verflüchtigte und umschlug in einen von oben forcierte Antisemitismus. Und also auf alle Fälle hätte das Schule gemacht und zumindest eben in diesen kommunistischen Lager in der Sowjetunion, ich meine jetzt die Ostblockländer, ob das in der Sowjetunion die Schule gemacht hätte damals. Der Gorbatschow kam leider 20 Jahre zu spät.
1968 waren Sie 21 Jahre alt. Würden Sie heute in einer vergleichbaren Situation anders handeln oder sich genauso verhalten wie damals?
Ich würde wahrscheinlich bleiben. Aber was aus mir geworden wäre unter den Umständen, die dann dort passiert sind, kann ich nicht voraussehen. Sehr gut wäre ich unter Dissidenten gelandet. Aber ich glaube, dass ich durch die Fügung, die mir zuteil geworden ist, einfach im richtigen Moment am richtigen Platz war und diese Chance nicht vermasselt habe.
Ich habe Sie zu Beginn dieser Sendung gebeten, ein Gefühl zu beschreiben, das in diesen dramatischen Wochen vor 50 Jahren in Ihrer Heimat vorherrschte. Sind Sie stolz auf das, was Sie und viele andere Tschechen und Slowaken damals gemeinsam gefühlt und gemacht haben?
Ja, auf alle Fälle.
Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ihnen auch. Danke.
Das war Klassik à la carte, heute zum 50. Jahrestag des Beginns der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Truppen des Warschauer Pakts. Unser Gast war die tschechische Journalistin und Zeitzeugin Ludmila Rakuschanova. Am Mikrofon Klaus Röck, vielen Dank fürs Zuhören.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.